Teil 5 der Big Show 775, Sportradar 360, mit einer wichtigen Präambel. Keine gibt es, doch es gibt eine, gleich zum ersten Teil zwischen Axel Goldmann und Tom Heberlein, wo wir uns ja drüber, wo wir spekulieren, warum denn Leon Dreisaitl nicht in Köln spielt. Mittlerweile hat sich ergeben, natürlich spielt er in Köln mit seinen Oilers, und zwar sogar zweimal. Das ist die erste Präambel, und das zweite ist ganz am Ende. Geht es mit Sebastian Kaiser live aus Mason, Ohio. Nur live war gestern Abend, bevor Alexander Sascha Zverev gegen Tommy Paul gespielt hat. Und Sascha hat verloren, hat Matchball gehabt, im zweiten Satz hat nicht verwerten können, hat im dritten 4-2 geführt. Also das nur als kleine Präambel. Und den Mittelteil, da freue ich mich sehr, bestreitet Klaus Bellstedt vom Spiegel, der allerdings auch beim Deutschen Hockeybund eine Funktion einnimmt und deshalb uns live berichten wird aus Belgien. Und zwar, das war das letzte Segment, das wir heute aufgenommen haben, aus Belgien von der Hockey-WM, wo sowohl die Männer als auch die Frauen die Zwischenrunde erreicht haben. Die Männer sollten sogar gute Aussichten aufs Finale haben. Los geht's. Es ist die Big Show 775 und wir haben einen, wie immer, gut aufgelegten, aber auch aus Reisegründen sehr gut aufgelegten Axel Goldmann in der Leitung, weil Axel Kanada ruft. Aber so bald ist es noch gar nicht, oder doch?
Elbows ab. Drei Wochen.
Drei Wochen. Drei Wochen. Okay, ja. Vielleicht sind die Blue Jays da schon wieder im Geschäft, wenn es um die
Playoffs geht. Das wäre super, oder? Wenn es da wirklich noch um was gehen würde.
Die sind doch im Geschäft. Was kann, was ihr habt?
Und naja, dann gegen die Tigers könnte tatsächlich ein richtiges Spiel mit Wildcard-Implikationen sein.
Das wäre sehr, sehr stark.
Chase ein halbes Spiel hinten dran, Tigers ein Spiel hinten dran, hinterm letzten Platz.
Ja,
es könnte. Zwei sind weg, aber ja.
Ich freue mich so drauf.
Ich habe mir im letzten Jahr, habe ich mir dann über so eine App, die mir jetzt immer noch täglich irgendwas schickt, von wegen Toronto und auch von den Yankees, Vivid Seats heißt diese App. Und ich hatte wirklich, also ungelogen, den schlechtesten Platz im ganzen Stadion, weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Und trotzdem war es lässig. Ja? Vlad Guerrero, also das habe ich nur Leute gesehen, 27 mit Guerrero, unglaublich. Diese Konzentration, wie Franz Beckenbauer, vielleicht in München irgendwann mal vor 100 Jahren. Es ist fantastisch, also es ist wirklich groß.
Ja, ich freue mich, ich überlege, ob ich tatsächlich im Red Sox Jersey da reingehe, aber wahrscheinlich ja, eher nicht.
Natürlich.
Nee, natürlich. Wahrscheinlich eher nicht. Nein, ich muss nicht direkt als Idiot da gebrandmarkt werden.
In der Leitung übrigens auch Tom Heberlein. Hallo Tom.
Servus.
Und Axel hat dir zuliebe, das wusste er nicht, aber hat auch das Orange des ersten FC Nürnberg heute an, wie man sehen kann.
Orange.
Das Orange?
Was ist denn mit dir los?
Also aus meinem...
Das ist FC-Rot.
Okay,
was ist
gut.
Mit dir los?
Und das Clubrot ist ja
eigentlich... zum Arzt herüber.
Das Clubrot ist ja eigentlich Burgund.
Ja? Okay, na gut, aber dann habe ich mich ein kleines bisschen verschaut hier. Aber Tom, komm, lass uns doch damit beginnen. Miroslav Klose hat mir bei der letzten Pressekonferenz in einer Art und Weise schon fast verwegen gewirkt. Ich glaube, er hat sich mal nicht rasiert für 3 Monate und hat jetzt einen Bartansatz und ist richtig fast, ich spüre Aufstiegskurs. Spürst du das auch schon, Tom?
Naja, also so weit ist es ja bitte noch nicht. Du weißt schon, dass da noch 32 Spieltage kommen.
Ja, so genau wollte ich nicht hinschauen.
Ja, wir haben ja letzte Woche schon spaßeshalber gesagt, das letzte Mal, dass der erste FC Nürnberg das erste Spiel gewonnen hat und dann das zweite Spiel gewonnen hat. Und das erste Spiel übrigens 3-0, wie auch diesmal 3-0. Und anschließend auch das Derby gewonnen hat, weil das ist ja 2017, 2018. Und wir wissen alle, danach sind wir aufgestiegen. Ja, schön. Wie hat der Hoeneß immer gesagt, der Osterhase ist kein Nikolaus, oder?
So ungefähr. Aber Axel, ja, hätte ein Aufstieg des ersten FC Nürnberg deinen Sanctus? Weil es gibt wohl ein, zwei Vereine in der zweiten Liga, auf die das nicht zutrifft. Ich möchte keine Namen nennen, Wolfsburg.
Absolut. Nürnberg wäre ein so großer Gewinn für die erste Liga. Gibt's ein paar, wo ich wirklich sagen würde, es wäre schön, wenn sie wieder hochkommen. Natürlich immer nur vorausgesetzt, dass mein Verein weiter auch in dieser Liga spielt. Ansonsten ist es mir relativ egal. Aber wenn man das natürlich tauschen könnte, wie man wollte, dann gäbe es in der zweiten Liga schon ein paar Vereine, die ich gern in der Bundesliga sehen würde. Und der Club gehört da auf jeden Fall dazu. Und ich finde das auch tatsächlich. Ich fand jetzt die ersten beiden Auftritte schon einigermaßen bemerkenswert, weil auch dieses Derby gegen Fürth, das war ja nicht glatt, dieses Derby. Das war ja nicht so, dass man da durchmarschiert ist, sondern da gab es dann schon auch ein paar Widerstände und
das war so ein Charaktertest, wie man das gerne
nennt. Vielleicht ist es, ich wollte nicht so hoch rangehen, aber.
In dem Fall darfst du es.
Naja, man muss auch immer vergessen, was Nürnberg in den letzten, mindestens 2 Jahren verloren hat an Spielern. Ne? Wahrscheinlich sogar eher 3 Jahre, was da weggegangen ist. Von daher ist das wäre das für mich eine super Alternative als Aufsteiger.
Ja. Ich habe gerade vorhin mit Michael Körner gesprochen, der bekanntermaßen dem BVB anhängt. Und ich habe noch im Hintergrund gehabt auch das Statement des BVB-Sportdirektors. Ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, wo der wirklich ganz klar gesagt hat, ja, wir sind bis an unsere Grenze gegangen und das hat halt nicht funktioniert. Und Said El Maller bleibt bis auf Weiteres in Köln, woraufhin du geschrieben hast, dass der Sportdirektor der Kölner kurzfristig dann Held werden könnte, wenn er El Maler für 48 Millionen nach Leipzig verscherbelt. Das wird nicht passieren, Alex, oder doch? Axel, sage ich schon Alex. Axel, kann so etwas passieren? Nein, kann nicht passieren.
Keine Ahnung, Jens. Fußball ist dynamisch. Ich kann es dir nicht sagen. Alles, was man hört, ist, dass Leipzig ein Angebot unterbreitet für Said El Maler. Ich gehe davon aus, dass Kessler weiterhin bei diesem Sockelbeitrag, den er haben will, bleiben wird. Vielleicht auch jetzt sogar ein bisschen höher, weil die Zeit halt einfach nicht mehr da ist. Das wird für Leipzig keine Rolle spielen. Aber in diesem Posting ging es mir nur darum, auszudrücken, dass ich eigentlich, also ich bin ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite würde ich natürlich Said El Maler gerne beim FC sehen, noch für ein Jahr, weil ich glaube, dass er uns deutlich besser macht, dass er mit seinen Toren und mit seinem ganzen Spiel den FC aufwertet und mir eine gewisse Sicherheit geben würde, was die Saison anbelangt. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch die Notwendigkeit, dass der FC Geld einnehmen muss, um sich vielleicht breiter zu machen, um vielleicht auf 2 oder sogar 3 Positionen Spieler zu holen, die halt auch gestanden sind. Von daher bin ich da einigermaßen ambivalent. Was ich halt damit ausdrücken wollte, ist, dass ich die Verhandlungstaktik des BVB und dieses wir stellen uns da, als würden wir euch schon kleinkriegen, lieber erster FC Köln. Okay. Die fand ich unglaublich respektlos meinem Verein gegenüber. Und da ich ja eh vielleicht persönlich nicht das beste Verhältnis zum Ballspielverein Borussia habe, hätte ich kein Problem damit, wenn Said El Maler jetzt fürs gleiche Geld, was wir von Dortmund abgelehnt hätten, nach Leipzig geht, weil ganz ehrlich, Leipzig ist mir egal. Wenn er in Leipzig ist, dann ist er in Leipzig, dann sehe ich den einmal im Jahr oder zweimal. So, ich verfolge fügen Sie hier ein Schimpfwort Ihrer Wahl ein, ich verfolge die nicht, beschäftige mich nicht mit dem, dann ist er aus der Welt. Wenn der nach Dortmund gegangen wäre, dann hätte ich 3 Monate lang diese Nachrichten von BVB-Fans bekommen und jetzt hat er schon 4 Tore geschossen. So, ich hätte es nicht ertragen. Und das war das Einzige, was ich damit ausdrücken wollte. Also wie gesagt, wenn Said El Maler bei uns bleibt, wunderbar. wenn er jetzt für 50, 60 Millionen nach Leipzig geht, dann müssen wir das Geld halt reinvestieren und dann ist auch gut. Aber ja, keine Ahnung, was da passieren wird. Es wird halt langsam Zeit, dass mal
das irgendwie Klarheit geschaffen wird, oder?
Passiert. Genau, ja.
Die Zeit zum Investieren wird halt knapp.
Ja, genau. Also es wär jetzt an der Zeit zu sagen, was anderes.
Der Markt wird leerer. Es sei denn, Herr Kessel hat irgendwelche geheimen Dokumente schon in der Schublade, die er dann nur noch rauszieht, damit sie irgendwelche Spieler unterschreiben. Aber
ja. Niklas Füllkrug ist off the desk, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob Köln mit Füllkrug happy geworden wäre. Ich habe keine Ahnung. Was weiß man schon?
Ich glaube, das dringendste Problem ist jetzt erstmal ein zentraler Mittelfeldspieler. Da sind ja die Verhandlungen mit Elie Skiri im Lauf oder keine Ahnung, wenn das hier veröffentlicht wird, vielleicht ist schon was passiert, man weiß es nicht. Aber das ist, glaube ich, das Erste, was jetzt noch eingetütet werden muss.
Lasst uns switchen zur Major League Baseball und heute wurde ich gefragt hier von einem jungen, aufstrebenden Baseball-Fan. Du hast doch gesagt, oder mir wurde gesagt, du hast doch gesagt, die Brewers sind nicht so gut. Das habe ich so nicht gesagt übrigens. Ich habe nur gesagt, dass ich kein Vertrauen habe in die Brewers in den Playoffs, Tom. Und dass ich glaube, dass die Brewers, auch wenn sie möglicherweise sogar mit dem besten Rekord abschließen, die National League Season, nicht in die World Series kommen werden. Und das sage ich natürlich genau an jenem Tag, als sie mit 22-0 gewinnen. Und das ist der größte Abstand bei einem Shutout in 139 Jahren, Tom. Hast du als Cubs-Fan berechtigte Hoffnung, dass wenn es in den Playoffs wieder gegen die Brewers gehen sollte, wie in der Division, dass die Cubs das wuppen könnten? Ich habe nämlich Vertrauen in die Cubs.
Es ist schön, wenn du das hast. Aber vor dem Braumeister sind ja erstmal die Phillies, zumindest nach dem derzeitigen Bracket, wenn man das so nimmt. Also erstens mal müssen die Cubs an den Phillies vorbei und das muss man auch erstmal hinbekommen. Also das ist das ist nicht so einfach, wie es sich vielleicht anhört. Zumal die Cubs jetzt auch nicht dringend unbedingt ein
Titelverdächtig sind.
Ich weiß es nicht. Ich kann es total schlecht einschätzen. Jetzt haben sie halt bei der Trade Deadline haben sie Pitcher geholt. Das ist mir alles noch ein bisschen zu wackelig, wenn ich ehrlich bin. Dann kommt Edward Cabrera von der Injured List zurück, wirft einen, setzen Sie ein Schimpfwort Ihrer Wahl ein, ich zitiere einen bekannten Baseball-Experten, und wird sofort wieder runtergeschickt. Clay Holmes und Kevin Gausman, die sie da geholt haben, haben beide jetzt ein sehr gutes Spiel gemacht und ein hundsmiserables Spiel gemacht. Was finde ich, ein Problem werden könnte, ist, dass ihr Shortstop jetzt ausfällt, Dansby Swanson, der vielleicht mit Bobby Witt zusammen der beste Shortstop der Major League Baseball ist. Und das, was die Cubs ja auszeichnet oder worauf sie ja Wert gelegt haben mit Trades und Verpflichtungen, ist halt, dass sie ja wahrscheinlich die beste Abwehr, die beste Defense der Liga haben. Aber um zu den Brewers zurückzukommen, ja, die haben es halt noch nicht bewiesen, dass es drauf haben. Das muss man halt mal ganz deutlich so sagen. Na, ich meine, das ist schön, wenn du die erste Runde gewinnst, aber wenn du dann spätestens im Halbfinale, um das mal übertragen zu sagen, dann halt rausgehst, dann nützt dir der beste Rekord nichts. Also ja, ist halt einfach mal so.
Also die Brewers,
du kannst auch 22, ich hätte jetzt fast gesagt, du kannst auch 22-0 gewinnen, es gibt auch nur 3 Punkte, was natürlich ein Schwachsinn ist, aber auch das
ist
nur
ein Sieg. Es gibt sogar nur einen Punkt und natürlich schlägt das auf das Run-Differential hoch, aber Axel, Sie haben die meisten Siege in der Major League Baseball, Sie haben das Run-Differential, ist natürlich niemanden interessiert, aber es ist vielleicht doch spannend zu beobachten, dass es das gibt in dieser National League Central. Sind die Pirates als Vierte immer noch ein positives Run-Differential, davor die St. Louis Cardinals. Die Pirates jetzt schon 6,5 Spiele hinter einem Wildcard-Platz, wird wieder nichts werden. Aber warum sind die Brewers so gut? Weil sie niemand beachtet, Axel, oder weil sie diesen jungen Pitcher haben, der 28 Mal hintereinander über 100 Meilen werfen kann? Miss, wie wir zu ihm sagen dürfen, was macht die Brewers so gut?
Es ist nicht nur Jacob Mizorowski, es ist das gesamte Pitching. Die Brewers haben aktuell das beste Pitching im Baseball. Und zwar im Starting, also in der Rotation und auch im Relief. Das Pitching der Brewers ist so breit, dass es durch keine Tür mehr passt. Es ist so gut und natürlich angeführt von Mizorowski, der Lights Out pitcht über die gesamte Saison, der keine Schwäche zeigt im Moment. Ich glaube, wir gehen jetzt so langsam in den Bereich, wo die Brewers Inning Limitation ein bisschen härter ausführen, wo dann halt nicht mehr gesagt wird, okay, gib uns 5 oder 6 Innings, sondern mach eher 3 oder 4. Das können sie sich leisten, weil halt das Relief-Pitching auch so gut ist. Und dazu kommt eine überaus stabile Mannschaft insgesamt. Sie machen sehr wenig Fehler. Sie nutzen ihre Chancen, die sich anbieten. Sie spielen manchmal auch sehr unkonventionellen Baseball, wo du sagst, ob jetzt unbedingt im 3. Inning bei 2 aus ein Double Steal notwendig ist, weiß ich gar nicht. Aber sie machen es und haben damit einfach Erfolg, weil sie halt ganz viele Teams off guard erwischen mit ihren Dingen. Und insgesamt halte ich die Brewers, und das hat jetzt die Serie gegen die Dodgers, die ja aktuell erst gelaufen ist, die sie mit 3-1 gewonnen haben, ich halte die Brewers im Moment tatsächlich für das beste Team im Baseball. Das fliegt unter dem Radar, weil Milwaukee natürlich einfach Small Market ist, weil die Brewers sehr, sehr selten in der Nationwide Übertragung sind, weil die Brewers sehr, sehr selten die erste Meldung bei ESPN im Sportscenter sind oder sogar im MLB Network nicht vorne stehen, weil sie halt einfach nicht die Attention haben, die großen Teams haben. Aber wenn man sich das auf rein sportlicher Basis anguckt, dann halte ich die Brewers im Moment, und es ist noch früh, ne? Also wir sind noch 6 Wochen im regulären Baseball, halte ich sie im Moment für das beste Team. Und ich würde als, egal ob ich die Phillies bin, ob ich die Braves bin, ob ich die Cubs bin, ob ich die Dodgers bin, ich hätte im Moment keinen Bock, gegen die Brewers zu spielen, weil die halt auch vor Selbstbewusstsein nur so strotzen. Und was für mich noch dazu kommt, in meinen Augen können sie auch nur gewinnen.
Okay. Tom, du schnaufst mit Recht im Hintergrund. Sie können nur gewinnen. Das war letztens unter CeCe Sabathia so, oder mit CeCe Sabathia, irgendwie vor gefühlt 35 Jahren. Ja.
Das Problem ist natürlich, ich gebe ihm Axel ja grundsätzlich recht. Also ich gebe ihm ja bei allem recht, was er gerade gesagt hat. Ich finde es halt cool, dass die so ein disruptive Baseball spielen. Also was Axel ja gerade gesagt hat, die erwischen die immer off guard. Die machen halt Sachen, die du nicht erwartest, die aber trotzdem funktionieren. Und sie spielen halt auch fast ein bisschen Small Baseball. Also Home Runs schlagen sie jetzt ja nicht wie wild durch die Gegend. Außer vielleicht, wenn sie 22-0 gewinnen. Aber das Problem, finde ich, ist schon, sie haben schon was zu verlieren. Also ich meine, die sind jetzt seit Jahren, sind sie immer unter den Top 5 Teams, bevor es in die Playoffs geht. Und ich finde, irgendwann musst du dann halt auch mal liefern. So viele Chancen wirst du nicht kriegen.
Was heißt denn liefern in dem Fall? Die Brewers sind kein Team World Series or Bust. Wie das die Dodgers sind.
Da gebe ich dir völlig recht. Ja? Da gebe ich dir völlig recht. Aber ich finde, wenn du die Chance hast, und die haben sie jetzt seit ein paar Jahren, wenn du die Chance hast, dann finde ich, kannst du dich nicht darauf zurückziehen und sagen, ja, die anderen haben mehr Geld und die anderen sind Big Market Team und die anderen sind. Ja, tun sie nicht. Aber ich finde trotzdem, als Fan der Brewers würde ich doch irgendwann mal sagen, hey, jetzt sind wir schon wieder das beste Team in der Regular Season. warum klappt es nicht mit der World Series?
Ja, aber glaubst du denn, wenn, sagen wir mal, es kommt zu einer Championship Series zwischen den Dodgers und den Brewers. Ja. Und die Brewers verlieren diese Serie, warum auch immer. Das ist ja dann kein, das ist ja keine Sensation, gegen die Dodgers zu verlieren, gegen dieses Team zu verlieren. Und es ist auch nicht so, dass man dann in Milwaukee alles rausschmeißen muss, was nicht festgeklebt ist, weil man gegen die Dodgers in der NLCS verloren hat. Andersrum, wenn die Dodgers gegen die Brewers verlieren, ist, glaube ich, die Situation eine andere. Weil die Anspruchshaltung vielleicht eine andere ist.
Aber glaubst du, wo sie jetzt zweimal hintereinander die World Series gewonnen haben? Ich meine, die können ja auch alle die Statistiken lesen. Die Yankees waren die letzten, die es dreimal hintereinander gewonnen haben, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Auch
diesmal wieder wollen.
Ja, okay, wollen ja. Aber irgendwann hat man halt einen Mulligan irgendwann mal. Ja, und ich meine, die Dodgers, ganz perfekt läuft es bei denen ja auch nicht. Otani hat jetzt wieder seine...
Das ist ja Regular Season Dodgers.
Ja, ne? Das ist dann immer ein bisschen anders. Ja.
Die Dodgers haben 6 Monate Springtraining.
Ja, das ist wahr. Und dann ganz locker in den Playoffs. Wer schon morgen den Finger an den Puls der National Hockey League legen wird, und deshalb zeichnen wir schon am Mittwoch auf, ist none other than Tom Heberlein, der Leon Dreiseitel wahrscheinlich persönlich den Puls nehmen wird, wenn er, Achtung, auf dem Gelände beim FC Bayern München an der Sebener Straße, dort irgendwas bekannt gibt. Was auch immer. Tom, ich habe die Einladung von Heiko weitergeleitet bekommen. Ich habe aber für morgen schon Termine ausgemacht, genau um diese Zeit. Hast du auch nur irgendeine Ahnung, irgendeine ganz kleine Ahnung, was dich da morgen erwartet?
Naja, es sitzt ja nicht nur Leon Dreiseitel da. Es sitzt auch ein Spieler der Boston Bruins da. Und ich glaube, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn sie nicht verkünden, dass nächstes Jahr die Oilers und die Bruins im SAP Garden spielen.
Ja, okay.
Werbung
da fahre ich doch gleich gar nicht hin.
Bitte?
Da fahre ich doch gleich gar nicht hin. Und Axel, bist du jetzt persönlich beleidigt?
Das einzig Interessante finde ich natürlich, dass sich da der FC Bayern schon wieder ins Kielwasser schmeißt.
Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Genau.
Hätten die Kölner Haie.
Ja. Leon Dreiseitel ist doch FC-Fan.
So, eben. Raus. Ja, eben. Haben die,
Gesagt, auch
die Kölner wieder gepennt. Ja. Die Kölner haben die größere Arena.
Die größere Arena und.
Ja.
Also, wenn die NHL in Köln antanzen würde, dann wäre hier aber Ausnahmezustand. Das kannst du aber glauben.
Das wird es in München schon auch sein.
Ja, wahrscheinlich. Ja,
not so sure.
Keine Ahnung. Aber Güte.
Ob Dreisel jetzt in Köln auftaucht oder in München auftaucht, das ist, glaube ich,
nicht. Ja, ich glaube, das hat gar nicht, viel mit Dreisel zu tun. Auch wenn hier, weiß ich nicht, Ottawa gegen Florida spielen würde, wäre hier auch die Hölle los.
Und das ist ja, als die NFL hier Station gemacht hat und wieder machen wird, ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, gut, ich war jetzt nicht am Marienplatz, aber ich hatte, gut, da sehe ich halt ein paar Leute im Trikot durch den Olympiapark gehen, damit sie die Zeit totschlagen. Aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass München das jetzt so gefeiert hat. Und ich glaube, sie werden auch diese Geschichte mit Dreiseitel nicht so feiern. Obwohl der SAP-Garten ja deutlich näher an das Stadtzentrum ist. Ich weiß es nicht, Tom. Du bist da optimistischer als ich. Nix weiß man.
Ich glaube ganz einfach, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so drastisch sage, Football in Deutschland ist trotz allem doch ein Nischenprodukt, finde ich. Naja. Es gibt Hardcore-Fans und die jubeln sich immer zu, dass irgendwie 3 Millionen Menschen Karten haben wollen für das NFL German Game oder so. Aber klar, das ist ein Nischenprodukt, genauso wie Eishockey ein Nischenprodukt ist in Deutschland. Du musst doch mal gucken, wann interessiert Eishockey überregional? Wenn sie bei Olympia, Entschuldigung, salopp, verkacken oder wenn sie eine Weltmeisterschaft spielen. Wenn jetzt da, also selbst wenn Playoffs Finale ist, das ist doch bundesweit nicht der totale Bringer.
Da
ist die Relegation erste und zweite Bundesliga im Fußball leider viel interessanter für die Leute.
Ja, aber dann muss man vielleicht der DEL mal die Frage stellen, ob es so gut war, sich in einen vollständigen Zustand der Ausgeschlossenheit zurückzuziehen bei Magenta und gar keine Präsenz im Free-TV zu haben.
Das stimmt nicht übrigens. Das stimmt übrigens nicht.
Wo gibt's denn Free-TV-Spiele?
Im ZDF und in der ARD. Also nicht komplett.
Hab ich noch nie gesehen.
Noch nicht komplett, das ist klar. Aber es gibt immer Zusammenfassungen im ZDF und in der ARD mittlerweile.
Okay, aber das ist nicht das gleiche, Tom.
Ist mir komplett durchgegangen. Und wenn irgendwie so ein DEL-Finale ist, das halt einfach bei einem Streaming-Dienstleister hinter verschlossenen Türen versendet wird, ja, dann beschwer dich halt auch nicht.
Nö, natürlich nicht.
Ja. Wir beschweren uns doch alle nicht.
Ich glaube auch nicht, dass ARD und ZDF, das nur noch zum Abschluss, dass das Playoff-Finale übertragen würden.
Boah, weiß ich nicht. Also zumindest in ihren Regionalprogrammen würden sie es machen.
Das können sie tun, ja. Aber das
sind also bestimmt beide. Köln gegen Berlin. Ja, Köln gegen Berlin, das würde auch. Es ist halt das Problem, dass so spät im Jahr ist, im Juni interessiert oder im Mai interessiert sich ja niemand mehr so richtig für Eishockey. Viele Dinge. Danke dennoch, was heißt dennoch? Danke umso mehr, Axel, im herrlichen Kölner Rot. Und danke, Tom, der ein wunderbares blaues Brooklyn Dodgers Cap. Genau. Ja, Brooklyn Dodgers, oder? Ja, natürlich. Genau. Alfred, so aus. Gut sehen meine Augen noch. Die Kamera von Tom ist deutlich besser als die von Axel. So schaut es nämlich aus.
Ich wollte keine LA Dodgers-Mütze kaufen, deswegen habe ich die danebenliegende am Flughafen in Los Angeles von den Brooklyn Dodgers gekauft.
Na, glorreiche Zeiten, Tom, als du noch bei der herrlichen, kommerzfreien Fußball-WM unterwegs warst. Aber
vielleicht heißt es ja bei den Trump-Dodgers.
Das wäre möglich, das wäre möglich. Das war's, kurze Pause in der Big Show 775. Danke, Axel, danke, Tom.
Hallo, hier ist Nick Heidfeld und ich höre Sportradio 360.
Herrschaften, das ist die Big Show 775 und wenn ich Klaus Bellstedt in der Leitung habe, dann freue ich mich grundsätzlich immer absolut enorm. Das ist mal das eine. Grüß dich, Klaus.
Grüß dich, mein Lieber.
Und ich freue mich umso mehr, als dass wir heute mal nicht über Tennis sprechen. Weil Tennis mache ich dann mit Kaiser. Kaiser aus Mason, Ohio. Wir könnten natürlich, wir müssen aber schon natürlich damit anfangen. Also ich habe vorher mit Eddie Milke schon ganz kurz angerissen. Eddie, natürlich auch ein großer Werder Bremen-Fan, aber noch näher dran bist du selbst reden, Klaus, auch beruflich früher.
Ja.
Fülle ist wieder da, 33 Jahre alt, er scheint fit zu sein. Was macht das mit dir, Klaus? Herrliche Frage. Was macht das mit Klaus Bellstedt?
Ach, also grundsätzlich, wie du weißt, bin ich ja Fußballromantiker und Werder-Fanatiker. Insofern macht das viel mit mir und ich glaube, die Pressekonferenz gestern hat es irgendwie ganz gut beschrieben, aus seiner Sicht. Und genau das macht es auch mit mir. Also es geht ganz viel um Emotionen und Liebe und Homecoming und so. Er ist halt bei uns zu Hause, das muss man so sagen, und hat großartige Tore für uns geschossen. Und da haben wir ein Problem im Sturm seit einiger Zeit. Man kann das Rad nicht immer zurückdrehen. Aber das muss man sagen, Werder ist es schon häufig gelungen, Stichwort Claudio Pizarro. Insofern bin ich eigentlich ganz hoffnungsvoll. Ja klar, wenn er da einlaufen wird in seinem Stadion und ich werde ihm da zusehen, dann werde ich ihm auch zujubeln. Also es macht viel mit mir. Freue mich auf einen Top-Stürmer. Also was soll man sagen? Der ist körperlich fit, der ist natürlich auch anfällig. Stichwort Knie. Aber jetzt denke ich mal das Positive und freue mich darauf, dass er sich jetzt für Werder noch mal ein Jahr entscheide, wer weiß, was daraus noch weiter entstehen kann. Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass die Transferphase für Werder wie so ein Rollercoaster ist und der Verein ist einfach nicht so frei in seinen in seinen Transferentscheidungen, wie man sich das als Fan so erhofft, sondern immer wieder sind sie irgendwie harten Zwängen und Sparzwängen auch erlegen. Also auch Koulibaly, wenn man jetzt denkt, 20 Millionen kriegen sie von Straßburg, was auch völlig okay ist, finde ich, die Summe. Aber jetzt soll keiner glauben, dass man die 20 Millionen jetzt so einsetzen kann, wie alle Werder-Fans es denken. Das ist nicht der Fall. Wir müssen weiterhin total sparen an allen Ecken und Enden. Und insofern kommt so eine Laie dem Verein entgegen. Ob das ein tragfähiges Konzept ist, das wage ich doch stark zu bezweifeln. Sagen wir mal jetzt nicht so sehr mit der Werder-Brille auf, aber wenn ich die Brille aufsetze, dann finde ich den Kader ganz gut. Und ja, Fülle ist back und ganz Bremen dreht durch. Also was soll ich sagen? Schön ist es, dass er wieder da ist.
Tja, und immerhin auch der österreichische Nationaltorwart als Backup im Moment. Schauen wir mal, wann Alexander Schlager vielleicht sogar das Zepter übernimmt.
Ja, ja.
So, jetzt sehe ich Klaus Bellstedt bei Sonnenschein. Also ich glaube, Klaus hat was Langärmeliges an, aber ich habe auch ein Zitat gelesen vom Hockey-Bundestrainer. Darum soll es natürlich gehen, von André Henning. Klaus, es ist kalt, es ist nass und ich denke mir, auf welchem Kontinent seid ihr denn gerade?
Ja, es ist gar nicht so weit weg, auch nicht so weit weg von dir. Also wir sind ja in Belgien und ich bin gerade hier im Mannschaftshotel der sogenannten Honamas, so werden sie ja genannt in der Hockey-Bubble, also die Hall, die Hockey-Herren-Nationalmannschaft, die hat ihr Lager hier in der Nähe von Brüssel aufgeschlagen in einem pickfeinen Resort, und endlich scheint mal die Sonne, aber es ist, also ich glaube, ihr könnt es sehen, obwohl, nee, du machst keine Aufnahme mit Video. Jedenfalls, also wir sind in Belgien und die WM wird in den Niederlanden und Belgien ausgetragen und da deutsche Damen und Herren sind aber derzeit noch in Wavre, also ein bisschen südlich von Brüssel untergebracht und spielen dort auch. Das ist also das Home of Hockey des belgischen Hockeysports, dieses Stadion, was wirklich auch nett ist, kleine Stadt, ja, so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, da kriegt man ein bisschen schlechte Laune in der kleinen Stadt, aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. Jedenfalls, der Sport steht im Vordergrund und gestern hat es aus Kübeln geschüttet, wirklich Bremer Wetter, hätte ich fast gesagt, Werder Wetter, aber beide Mannschaften haben sich davon nicht anstecken lassen, haben das da irgendwie ganz gut angenommen und sind gestern, die Damen haben gewonnen, haben die Zwischenrunde damit erreicht, die Herren waren sowieso schon in der Zwischenrunde und haben gestern dann noch so einen kleinen Dämpfer gekriegt, ganz zum Schluss gegen Frankreich 1-1, soll aber der guten Stimmung hier keinen Abbruch tun. Ich habe heute mit vielen Spielern gesprochen, dem Bundestrainer, und jetzt geht's eigentlich wieder von vorne los und es geht um alles oder nichts in diesem etwas merkwürdigen neuen Format, das an den Handball-WM erinnert. Ja. Also Punkte aus der Vorrunde werden jedenfalls gegen das Team, das auch mitkommt, werden mitgenommen. Und da sind die deutschen Herren natürlich mit dem Sieg gegen Belgien sehr gut dran und nehmen 3 Punkte mit. Die deutschen Damen nehmen leider keine Punkte mit in die Zwischenrunde. Aber es ist jetzt, sind alles Do-or-Die-Spiele und jetzt geht's Freitag mal weiter.
Dieser Sieg gegen Belgien, ein 1-0, ich gestehe offen, Klaus, ich habe nichts gesehen davon, aber ich stelle mir A vor, fantastische Stimmung, B, wie war der Spielverlauf?
Ach, das war, ja, das war großartig. Ich habe von einigen Nationalspielern gehört, dass das so ihr Top-10-Hockeyspiel bisher ihrer Karriere war, also 12.000 Zuschauer, Abendspiel, eine rote Wand gegen die deutsche Mannschaft und Sportler ticken ja so, dass sie das genießen, dass sie da nicht vor Angst haben, also sagen wir mal die Auswärtsmannschaft, sondern ja, gerade auch die Hockey-Jungs haben das aufgesogen und das hat sie angetrieben. Ja, klar, also die Belgier sind wahrscheinlich immer noch die beste Mannschaft dieser Welt im Moment, die goldene Generation mit fantastischen Spielern, Tom Bohn, Vincent van Asch, der Torhüter, der sein 300. Spiel jetzt gemacht hat, wurde noch geehrt vor, also eine riesen Atmosphäre, Hendricks, also das sind wirklich Weltklasse-Spieler, die jetzt die letzte Chance haben, Weltmeister zu werden, aber die Deutschen haben das extrem gut gemacht, den Kampf angenommen, und haben eine überragende Defensivleistung abgeliefert. Die Ecken mit den Wellen, mit den ersten Wellen verteidigt, mit allem, was ging. André Henning, der Bundestrainer, hat gesagt, er habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die im eigenen Schusskreis oder die den eigenen Schusskreis so gut verteidigt habe. Ja, das war ein unfassbarer Fight, ein Drama mit einem super Ausgang. Und davon zehren die Jungs auch, das merkt man ganz klar. Dieses Spiel ist, das bleibt, und man wird die Belgier vermutlich nochmal wieder treffen, und dann bin ich gespannt, wie es ausgeht.
Kannst du uns und auch mir ein bisschen weiterhelfen? Na, erstmal, was Klaus jetzt sagt, die Verteidigung nach einer Ecke. Das fängt natürlich bei den niedrigsten, also bei den jüngsten Klassen an. Und ich denke mir dann manchmal, okay, da sind dann drei Spielerinnen oder drei Spieler, und das können jetzt 10, 11, 12-jährige Jungs oder Mädchen sein, die eine Maske über dem Kopf haben, aber dieser Ball ist trotzdem immer noch hammerhart. Natürlich, die Jugendlichen, die schießen nicht so fest, aber wenn du diesen Ball irgendwo hinbekommst, das macht keinen Spaß. Und bei den Erwachsenen, das ist dann, you take one for the team there. Also das ist nur zu den Ecken, oder? Es ist immer noch
ganz
so.
Ganz genau, also das ist, da gehört unfassbarer Mut dazu, das muss man ganz klar sagen. Gerade so die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Bekloppten aus dieser sogenannten ersten Welle, also die ersten, die sich da reinwerfen. Ich erinnere mich an Theo Hinrichs, unfassbar guter Abwehrspieler, sehr, sehr talentiert, der hat zweimal die Ecken von den Belgiern geblockt mit, ich weiß gar nicht mit was, mit Schläger, mit keine Ahnung. Jedenfalls gehört da Mut zu, ein bisschen Wahnsinn und everything for the team. Also du sagst es schon, so tritt diese Mannschaft hier auf und der Sport, du kennst ihn ja auch, Jens, von deinen Kindern, ist faszinierend als Live-Sport. Im Fernsehen finde ich es immer manchmal ein bisschen schwierig, weil es auch so schnell ist, aber Hockey live, ich kann es nur jedem zu empfehlen, vielleicht auch noch auf den letzten Metern hierher zu kommen. Die WM dauert ja immerhin noch 10 Tage, also das ist ein langer Ritt. Und ja, also die beiden Länder sind natürlich auch hockeyverrückt. Deutschland, letztes Jahr die EM, das war auch schon großartig, in Mönchengladbach war ich auch dabei. Ich habe das Gefühl, hier ist es nochmal ein Upgrade zu wahrscheinlich allen anderen Ländern auf dieser Welt. Klar, Olympia ist davon immer noch ausgeklammert.
Du hast Theo Hinrichs erwähnt, hilf mir und unseren Hörern ein bisschen weiter. Ich habe mit Mats Grambusch vor der letzten WM gesprochen. Mhm. Ist Grambusch nach wie vor der wichtigste Spieler? Oder wer sind wirklich jetzt diese, wo ist die Achse der deutschen Hockey-Nationalmannschaft, der Männer?
Ich habe gerade mit Tom, Mats Bruder, hier gesprochen. Er ist der Kapitän, hat das Amt übernommen. Ja, er ist ein richtig guter Kapitän und der Anführer. Ich würde mal sagen, zusammen mit Chris Herrühr, der auch sehr, sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und die beiden sind, die verbindet schon auch sehr, sehr viel im Hockeysport, zusammen auch gespielt. Also das sind sozusagen die beiden, ja, würde ich schon auch sagen, Anführer dazu. Hat man Thies Prinz, der auch ein großartiger Spieler ist, der gestern auch Tom vertreten hat, weil Tom Grambusch gestern ein bisschen mal rausgenommen wurde in dem bedeutungslosen Spiel gegen Frankreich. Als Offensivmann, dann Jean Danneberg im Tor, Welttorhüter, immer auch noch sehr, sehr jung, ich glaube 22 oder 23. Der Typ ist auch wirklich im wahrsten, im positivsten Sinne bekloppt. Der hat gegen Frankreich Riesenparaden wieder gezeigt. Am Ende dann mit seinem Helm noch einen Schuss abgewehrt. Also die Achse, ich würde gar nicht sagen, es gibt eine Achse. Es gibt einfach einen sehr, sehr homogenen Kader bei den Herren. Mit jungen Spielern, ich habe gerade gesagt, Theo Hinrichs gehört dazu, aber auch U-Spieler, die jetzt herangeführt werden, die hier sofort abliefern, Hugo von Monglas. Gestern hat Malte Hellwig das erste Mal in WM-Minuten gespielt. Großartige Spieler, Deutschland kann sich echt glücklich schätzen, so ein Füllhorn an Talenten zu haben. Und ja, die bringen es jetzt hier auch einfach auf die Platte.
Klaus, ich habe in meinem Leben wirklich schon fast ungesund viel Hockey gesehen, aber durchgehend kann ich sagen, dass ich immer noch mit den Regeln halb auf Kriegsfuß stehe, aber jetzt nicht so sehr wie viele andere Eltern, die viel tiefer drinnen sind. Mhm. Und die Frage ist jetzt dahingehend, wie sind die Schiedsrichter bei dieser WM? Ist das ähnlich wie beim Fußball, wie beim Handball, wo es eben in jedem Spiel Interpretationsspielräume gibt? Ich glaube, beim Hockey, gerade du hast die Ecken angesprochen, gerade diese Idee, wann gibt es eine Ecke, wann gibt es keine Ecke, das kann ja oft matchentscheidend sein, weil ja aus dem Spiel heraus so viel. Wie schätzt du die, oder wie ist die internationale Schiedsrichterqualität bei diesen Weltmeisterschaften?
Also jetzt mich darauf anzusprechen, ist fast ein bisschen unfair dann für die FIH.
Entschuldige, ja.
Weil gestern gab es schon einen sehr umstrittenen Pfiff, der dann am Ende dazu geführt hat, dass die Franzosen ausgeglichen haben. Es gab nämlich dann eine Karte für die deutsche Mannschaft und eine Herunterstellung, die ja total umstritten war und aus meiner Sicht auch falsch war. André Henning hat sich darüber doch auch sehr aufgeregt. Und da muss ich die Schiedsrichter schon kritisieren. Das war ein, wie André Henning gesagt hat, ein sehr seichter Pfiff, ein leiser Pfiff, aber es war ihm ein Pfiff und daraufhin gab es dann die Karte. Und ein Spieler musste vom Platz und dann hatte Frankreich die Chance zum Ausgleich. Das war nicht gut. Ansonsten finde ich die Schiedsrichterleistung überragend. Die Absprache zwischen den beiden läuft sehr gut. Dann die Videoschiedsrichter, wenn sie denn eingreifen. Alles wird transparent auf der Videoleinwand groß erklärt. Also der Fußball ist aus meiner Sicht da auch nochmal sehr, sehr weit von entfernt. Die Entscheidungen werden aufgenommen. Sowieso ist Hockey ja ein total fairer Sport. Es ist schon knifflig, die Entscheidungen dauern dann mitunter schon auch mal minutenlang, also die gucken sich's immer wieder an bei den Ecken und dann sprechen sie eben die Empfehlungen aus, die Videoschiedsrichter. Ich finde, es ist perfekt gelöst mit den zwei Schiedsrichtern auf dem Platz. Die Strecke ist natürlich auch lang und die Hälften schwer einzusehen für einen, insofern, also ich finde es gut, das internationale Format ist der Schiedsrichter ist groß und ja klar, eine kleine Fehlentscheidung kann mal passieren. Hoffen wir mal jetzt nicht, dass es auf dem Weg hoffentlich ins Finale nicht nochmal passiert.
I let you go on this one. Bei den Männern erwarten wir so ein Finale.
Ja.
Deutschland-Belgien. Ja. Ja, also das scheint. Wie sieht's bei den Frauen aus? Die haben jetzt ein bisschen vernachlässigt, aber bei den Frauen, wen erwartest du da? Wer sind da wirklich die herausragenden Nationen, wenn es denn welche gibt?
Also erstmal muss man die Damen doch sehr loben dafür. Also es ist eine Mannschaft, die sehr verjüngt wurde von Janneke Schopmann, der holländischen Trainerin, die gestern auch ein Do-or-Die-Spiel vor der Brust hatte. Gegen die USA musste man gewinnen. Ja. Und das haben sie sehr souverän gemacht. Die Amerikaner, man hatte schon auch Respekt vor denen. Die haben ganz gut gespielt in ihren beiden Gruppenspielen. Aber Deutschland war körperlich und auch taktisch und spielerisch deutlich überlegen. Das hat allen irgendwie große Hoffnung gemacht, dieser 3-1-Erfolg. Ja, man wird an den Niederländerinnen um Jebi Jansen, die Topspielerin weltweit, kommt man nicht vorbei. Das ist im Grunde gesetzt und das wissen auch alle, die spielen Hockey vom anderen Stern. Letztes Jahr im Finale in Mönchengladbach gab es dieses Spiel und die Deutschen haben lange gut mitgehalten. Das muss man schon sagen. Also you never say no, würde ich mal sagen. Aber wenn alles glatt läuft, holen sich das die Holländerinnen. Die Argentinierinnen sind sehr, sehr stark. Auch die Chinesen sind hier irgendwie überraschend gut. Also man kann das gar nicht so sagen. Alles dreht sich eigentlich um die Holländerinnen und danach die Medaillen, die werden so ein bisschen ausgekegelt. Ich würde mal sagen zwischen 3-4 Mannschaften. Und da gehören die Deutschen auch dazu.
Fantastisch. Klaus Bellstedt, ich hoffe, Klaus, dass wir uns in New York sehen. Wir werden auf jeden Fall, werde ich dich nächste Woche wieder ansehen, weil dann, wenn du sagst, noch 10 Tage Hockey, WM,
it's a long way. It's a long way.
It's a long way. It's a marathon, not a sprint. Aber dann schauen wir uns das noch an. Für heute ganz herzlichen Dank, Klaus. Kurze Pause. Gerne. Wir gehen jetzt gleich zu Kaiser nach Mason in Ohio. Und wenn es jemand dort gefällt, dann Kaiser. Kurze Pause.
Tschüss, mein Lieber.
Dobar dan, ovdje Ivo Karlović, slušate Sportski radio 360.
Es ist die Big Show 775 und wir sind jetzt in Mason, Ohio. Und ich habe, also über die Anlage habe ich Gutes gehört, lieber Sebastian Kaiser. Ich weiß, du bist ein Mann, der viele Anlagen gesehen hat, aber du hast auch schon viele Orte gesehen, die angeblich deutlich attraktiver sind als Mason, Ohio. Wie schlimm ist es wirklich, Sebastian?
Ach gut, die Anlage ist gigantisch, also wirklich wunderschön hier. Der Food Court ist größer als der bei den US Open und die Auswahl ist auch größer. Also es macht riesig Spaß hier und eine tolle, tolle Tennisanlage mit 31 Courts. Das sind, glaube ich, auch mehr als in New York und es macht eigentlich, ja, richtig Laune hier zu sein, wenn das Wetter mitspielt. Und ja, direkt an der Autobahn, also sensationell gut zugänglich, auch für die vielen Leute, die hier jeden Tag kommen. Du hast eine Unmenge typisch amerikanisch Parkplätze drumherum. Und ja, insofern ist das schon ein tolles Ding und ein tolles Turnier und das macht hier richtig Laune.
Wohnst du in Mason oder wohnst du in Cincinnati? Und wenn ja, wie weit ist Cincinnati entfernt?
Nein, also Cincinnati ist ungefähr eine Dreiviertelstunde von hier entfernt. Okay. Und ich wohne jetzt weder in Cincinnati noch in Mason. Ich wohne sozusagen auf halber Strecke. Ich brauche so 20 Minuten ungefähr jeden Morgen. Und das ist ein Dorf, das heißt Blue Ash. Und da ist das offizielle Medienhotel und da habe ich mich einquartiert.
Wir nehmen auf, kurz bevor Alexander Zverev gegen Tommy Paul sein, was ist das jetzt schon, Achtelfinale?
Achtelfinale.
Genau. Bestreitet. Und Sascha hat bis jetzt, ja was eigentlich, Terence Atman zweimal im Tiebreak. Erste Runde hat ewig gedauert, bis 2.15 Uhr früh. Und du sagst mir, dass das Interesse an Sascha zu 100% bei deiner Person liegt. Was macht er für einen Eindruck, wenn du so exklusiven Zugang hast zu ihm?
Ja, also der ist richtig locker drauf, dem geht's gut. Wir haben jetzt hier schon auch wegen anderer Aktivitäten, die ich dir jetzt nicht verraten kann, ein bisschen Zeit hier miteinander verbracht. Also er ist gelöst. Man muss jetzt halt abwarten, wie es bei ihm nicht nur sportlich die Woche läuft, sondern auch gesundheitlich. Und bei ihm ist ja immer das Problem, das wissen wir ja, dass alle paar Monate sich der Rücken meldet. Dann gibt es hier eine Spritze in München bei Dr. Müller-Wohlfahrt. Dann hält es wieder ein paar Monate. Ich hoffe, bei der letzten Spritze im April, Mai, dass es da wieder ein bisschen, da ist es ja ein bisschen besser geworden, da waren die Schmerzen mal länger weg, das hat er auch gesagt. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das jetzt alles noch so gehalten hat. Sind ja schon ein paar Monate ins Land gegangen, aber ansonsten hat er spielerisch jetzt nicht vollends überzeugt, das weiß er auch selbst. Hat eben, wie jetzt gerade gesagt, zweimal Tiebreak gegen Atman, der jetzt auch nicht jedem ein Begriff ist, sich schwer getan in der Partie, hat in beiden Partien einen klassischen Fehlstart hingelegt, gleich sein erstes Aufschlagspiel verloren, gleich 0-3 hinten gelegen. Und er hat das im ersten Match gut korrigieren können, hat dann nach dem 3-6 zweimal 6-3 gewonnen, wenn ich so richtig im Kopf habe.
Ja.
Und ja, jetzt muss man halt schauen, wie er die Woche durchkommt. Wenn du die Sendung ausstrahlst, dann ist die Partie gegen Tommy Paul schon zu Ende, einer der wenigen Spieler auf der Tour, gegen die Zverev eine Negativbilanz hat, wenn auch nur 1-2 und wenn auch die beiden Niederlagen 5 und 6 Jahre her sind. Aber ja, es kommt sowieso dann darauf an, was dann am 30. August in New York passiert. Und da bin ich mal gespannt. Alexander Zverev, der beste Grand Slam-Spieler in diesem Jahr bislang. Ich hoffe, in unser Interesse, dass er das in New York bestätigen kann.
Na gut, da sind ja ganz wenige Zweifel dran. Eine Sache noch zu Sascha. Dieses Doppel mit Taylor Townsend, hast du ihn darauf angesprochen? Ist das zufällig zustande gekommen oder ist das überhaupt kein Thema? Wird er bei dem Mixed-Wettbewerb Stand jetzt, wenn er gesund ist, mit Taylor Townsend, die eine sehr, sehr gute Doppelspielerin ist, antreten?
Ja, sie ist Nummer 2 der Welt im Doppel. Also er wird mit ihr antreten. Das ist bis jetzt der Plan. Er spielt ja auch hier Doppel, also im Mix wird er mit ihr antreten. Er spielt hier Doppel in Cincinnati mit Marcelo Melo, mit seinem Kumpel. Also deswegen weiß ich gar nicht, ob ich ihn gleich nach dem Match gegen Tommy Paul dann sprechen kann, weil er danach gleich Doppel hat. Und er hat nicht gesagt, dass er da jetzt nicht antritt, sondern ich gehe fest davon aus, dass er das Doppel, wenn alles okay ist bei ihm, dass er das spielen wird, das Mix mit Taylor Townsend. Er hat da, wie gesagt, eine hervorragende Partnerin an seiner Seite. Und das ist ja wieder dieses Show-Event, möchte ich fast sagen, über 2 Tage. Und da wird New York, die Anlage da in Flushing Meadows, die wird da schon schön beben. Und am Dienstag ist, glaube ich, eine Qualifikation sogar noch. weil noch nicht alle, ich sage jetzt mal, Eintrittskarten für dieses Match, für diesen beiden Tage vergeben sind. Und also hast du jetzt da 3 Tage volles Rohr schon in der Woche vor den US Open. Also die Amerikaner, die wissen schon, wie man Geld macht.
Das auf jeden Fall. So, werden die Amerikaner deiner Einschätzung nach auch Geld mit Jannik Sinner machen? Also das Alcaraz bei den US Open spielt schließlich aus mittlerweile. Aber wie glaubst du, was hörst du über Jannik Sinner?
Nichts Gutes, nichts Gutes. Also die italienischen Kollegen, die habe ich vorhin gerade auch nochmal nachgelesen, was die alles so schreiben. Das sieht in der Tat nicht gut aus. Also Knieverletzung ist ja auch immer ein weites Thema. Das kann ja alles sein. Dadurch, dass sie jetzt hoffen, dass er noch spielen kann, ist es zumindest schon mal kein Kreuzbandriss oder Meniskusschaden, weil dann wäre er definitiv ein halbes Jahr oder noch länger weg. Aber es ist halt so, dass er irgendwas hat, was wahrscheinlich ein bisschen schwierig, langwierig, nervig ist. Und er hat ja seit dem Wimbledon-Finale, das er gegen Alexander Zverev gespielt hat, kein Match mehr bestritten und würde dann ohne Vorbereitung in die US Open gehen. Was jetzt für einen Jannik Sinner bei seinem Format, glaube ich, jetzt nicht das große Problem wäre, wenn er kerngesund ist. Ja, es kommen ja noch zwei andere Probleme bei ihm, wie gesagt, hinzu. Das eine wird das Wetter sein, wenn das tatsächlich ähnlich heiß wird wie in der ersten Woche in Paris oder wie es auch hier in den vergangenen Tagen war, dann wird Jannik Sinner automatisch Probleme bekommen. Und eben dann, wenn die Verletzung, was immer er auch hat, noch nicht ausgeheilt ist. Also die Ärzte sollen ihm wohl geraten haben, so sagen es die italienischen Kollegen, dass er das möglichst ausheilen soll, weil es sonst Probleme gibt, die langwieriger sein könnten. Und das will er natürlich mit 24 Jahren auch nicht haben. Und jetzt müssen wir halt gucken, wird er noch fit, wird er fit gemacht? Also er war wohl nochmal in der Klinik, hat sich da wohl auch nochmal intensiver behandeln lassen. Von Bewegungstherapie ist da auch oft die Rede gewesen, aber die italienischen Kollegen sagen, das hängt wohl eher tatsächlich mal mit einer Behandlung zusammen und weniger mit einer Bewegungstherapie, wo er testet, ob das Knie funktioniert oder nicht funktioniert. Also man darf da echt drauf gespannt sein, dass der sich natürlich jetzt bis zur letzten möglichen Sekunde alles offen hält, um in New York an die Stadt zu gehen, ist völlig klar. Und ich habe da ehrlich gesagt, wenn du mich nach dem Gefühl fragst, ein sehr ungutes Gefühl. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, dass er dabei ist. Das hofft übrigens auch Alexander Zverev, der immer wieder betont, er will ganz gern gegen die Besten spielen. Und da gehört Alexander Jandl als Bester möglicherweise dazu. Und deswegen hoffen wir alle, dass er dabei ist.
Ein anderer Wackelkandidat, und wer hätte das gedacht vor 4, 5, 6 Jahren, dass man das mal sagen würde, ist Novak Djokovic, der früh rausgegangen ist, das erste Mal seit 2016 gegen einen Argentinier verloren hat, nämlich gegen Thiago Agustin Tirante. Ich gehe davon aus, du warst dann in der Pressekonferenz bei ihm oder hast zumindest viel mitbekommen. Welchen Djokovic siehst du denn gerade? Haben wir sowas schon mal gesehen in irgendeiner Phase seiner Karriere? Oder sehen wir jetzt wirklich den letzten Ritt in den Sonnenuntergang?
Genau den sehen wir. Also den, besser kann man es gar nicht beschreiben. Genau den sehen wir. Also es ist so, dass Novak Djokovic, also generell ist eine Pressekonferenz hier in Cincinnati so ein Problem. Also das meiste findet hier in der Mixzone statt. Also Pressekonferenzen gab es, was ich mitbekommen habe, genau 2. Das war vorhin zu mir mit Coco Gauff und das war während des Turniers mit den Williams-Schwestern. Und ansonsten hält sich das Interesse bei den Medien, was jetzt Einzelanfragen angeht, relativ im überschaubaren Rahmen. In dem Folge spricht auch ein Novak Djokovic nicht in der Pressekonferenz, sondern stellt sich da in die Mixzone und erzählt da, wie es ihm gerade geht. Und ja, er sagt selbst, er kann sich nicht vorstellen, nächstes Jahr nochmal hier zu sein. Also es klingt schon alles sehr, sehr, sehr nach Abschied bei ihm. Also er merkt auch, er ist eben 39, er ist keine Mitte oder Ende 20 mehr oder Anfang 30. Das ist eben alles jetzt beschwerlicher. Es ist schwieriger, wenn die schwül heißen Bedingungen hier sind. Also ich sag mal 35, 40 Grad in Paris ist was anderes, als wenn ich hier 25, 30 Grad im schwül heißen Klima habe, wo alles davon schwimmt, wenn man auch nur irgendwo außerhalb eines Gebäudes steht. Ja, also das ist eine ganz andere Luftfeuchtigkeit. Das ist viel, viel beschwerlicher für die Spieler. Selbst Alexander Zverev, der nun ein bekennender Hitze-Fan ist, sagt, er ist heilfroh, dass er zumindest die ersten beiden Partien, heute ist es anders, aber die ersten beiden Partien abends gespielt hat. Eine davon sogar mitten in der Nacht. Und da waren natürlich die Bedingungen auch noch heftig, aber eben natürlich längst nicht so heftig wie mittags um 12 oder um 1. Und das hat Novak Djokovic aber richtig zu spüren bekommen und gegen einen absoluten Außenseiter, den er wahrscheinlich vor 2, 3, 4 Jahren noch im Schlaf besiegt hätte, und zwar mehr als nur deutlich. Insofern glaube ich schon, das erkennt er auch selbst, dass es langsam die Abschiedstour wird. Und es würde mich nicht wundern, wenn er dann spätestens bei seinem Turnier, bei den Australian Open, dass er so liebt, dass er so oft gewonnen hat, sagen würde dann, okay Leute, das war's, war eine schöne Zeit und wir sehen uns auch die nächsten 30, 40 Jahre noch auf der Tour, aber dann halt in andere Funktion.
Das Gleiche könnte man, vielleicht sogar dasselbe, von den Williams-Schwestern ja auch gedacht haben. Du hast sie angesprochen, ganz kurz noch, die haben ein sehr enges Doppel verloren gegen Marta Kostyuk und Peyton Stearns. Das ist jetzt aller Ehren wert, wie sie gespielt haben. Ich gehe davon aus, das Publikum hat sich gut unterhalten gefühlt. Wie hat es dir gefallen, Sebastian?
Ja, das war natürlich brechend voll. Also die, klar waren die alle für die Williams Sisters. Das war natürlich für jeden Tennisfan nochmal ein Erlebnis, die beiden zusammenspielen zu sehen. Nicht nur, weil es jetzt das erste Mal seit 4 Jahren ist, sondern es war halt nochmal, da ist so ein Feeling aufgekommen, diese alten Erfolge von vor, ja, 25 Jahren, 20 Jahren, die sie damals hatten mit 14 Grand Slam-Titeln, die sie zusammen gewonnen haben im Doppel mit dreimal Olympiagold. Also das ist ja mit Abstand die beste Paarung gewesen, die es je im internationalen Doppeltennis gegeben hat. Und das war schon nochmal so ein bisschen ein Nostalgie-Moment, weil man sie natürlich auch in dem Wettkampf gesehen hat. Das ist jetzt was anderes, als wenn ich jetzt bei der Legends Tour bin und da irgendwie die ehemaligen Spieler, die teilweise 10 Jahre jünger sind als die Williams Sisters, wenn die dort in der Doppelkonkurrenz Legends Tour spielen, wo es um nichts geht, wo es kein Wettbewerb ist. Das ist nochmal was, wo ich mich schwer tue, da hinzugucken. Aber hier so ein Doppel zu sehen mit den beiden Ikonen nochmal, das hat schon was und das wird jetzt natürlich auch in New York ein riesiges Erlebnis für alle werden. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich auf Arthur Ashe ansetzen, wo dann 24.000 die Hütte in ein Tollhaus sondersgleichen verwandeln. Und es ist ja sogar noch im Einzel eine Wildcard offen. Das ist ein offenes Geheimnis, dass die für Serena zurückgehalten wird, falls sie sich wie in Wimbledon entscheidet, tatsächlich auch Einzel zu spielen. Ich habe da eigentlich auch ehrlich gesagt keinen Zweifel dran. Ihre Schwester Venus hat die Wildcard schon bekommen. Die ist also auf alle Fälle im Einzel dabei. Und nun stelle man sich ja vor, es hat ja schon in der Auslosung auch durchaus das ein oder andere Mal den Fall gegeben, dass zwei Qualifikanten oder Wildcard-Spielerinnen in der ersten Runde gegeneinander spielen müssten. Und nun stelle man sich vor, die beiden Schwestern werden zügellos zueinander in der ersten Runde im Einzel bei den US Open, dann würde das passieren, was in jeder anderen Konstellation wahrscheinlich nicht passieren würde, nämlich dass eine der Williams-Schwestern in der zweiten Runde steht. Und ja, wie gesagt, ich habe ja auch Venus im Einzel gesehen. Das ist natürlich dann schon, sie muss echt aufpassen. Also das sind jetzt 14 Niederlagen in Folge, 13 Mal Erstrunden aus, lediglich ihre allererste Partie nach dem Comeback letztes Jahr hat sie gegen Peyton Stearns gewonnen und ansonsten alles verloren. Und sie ist da ja auch hoffnungslos unterlegen, das muss man ja sagen, in allen Punkten, die man aufführen kann. Und ich meine, sie ist 46, das darf man halt nicht vergessen, und nochmal 7 Jahre älter als Novak Djokovic. Und ja, es ist vorbei und das tut wirklich weh, die kleine Kolumbianerin da, die Emiliana Arango, die hat sie da teilweise hergespielt. Und das ist letztendlich irgendwann auch eine Venus Williams unwürdig. Also das, ich weiß nicht, warum sich das noch antut. So ein Show, so ein bisschen Spaß mit Serena zusammen, alles gut, alles toll, aber jetzt nochmal im Einzel die ganze Tour machen und wenn es auch nur die Vorbereitungsturniere und jeweils das dazugehörige Grand Slam-Turnier sind, ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
Es macht ihr Spaß, sie hat 7 Grand Slam-Titel im Einzel gewonnen, sie ist eine fucking Ikone, aber wie du richtig sagst, also Sie man hat den Eindruck, sie entfernt sich mit jedem Match weiter von einem möglichen Matchsieg und man weiß ja gar nicht, welche Gegnerin man ihr überhaupt wünschen soll. Sebastian, ich freue mich, wenn wir uns am 28. August. Vielleicht plaudern wir nächste Woche nochmal, aber davor, fernmündlich. Aber ich freue mich, wenn wir uns am 28. August dann in New York sehen. Bis dahin, machen wir einfach mal heute die Big Show zu, Big Show 775. Ja. Danke Sebastian, danke an alle anderen, die dabei waren. Nächste Woche 76 noch aus Deutschland und die 777 dann mit Kaiser vor Ort in New York City. Das wird was werden.
Das ist gut.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!